Herzlich willkommen, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind zur 15. Surprise, ein Format, das wir seit einigen Jahren pflegen. Wir immer nur einige Tage vorher bekannt geben, was das Thema ist. Das Thema ist Error, the Art of Imperfection. Und ich begrüße recht herzlich an meiner Seite Gerfried Stocker. Es ist gar nicht so zufällig, das Thema des kommenden Ars-Elektroniker-Festivals, das zwischen 6. und 10.9. Wieder in der Stadt sein wird. Jetzt im Hergehen habe ich mich an eine Geschichte erinnert, die ich 1996 erlebt habe. Ich war ein Jahr als Erasmus-Student an der Universität in Göteborg und habe dort Musik studiert. Und da hat mich der Medienkompositionsprofessor gefragt, von wo ich denn komme. Und ich in meinem damals noch so typischen Jahr so zwischen Salzburg und Wien, und er hat gesagt, ja, von wo denn? Heute passiert mir das nicht mehr. Das war mir eine Lehre damals, hat gesagt, von Linz. Und er hat gesagt, ja klar, Linz kenne ich, es war Oke Bamerud, ein Ars-Elektroniker-Preisträger. Der hat natürlich genau bewusst, wo Linz liegt. Und da ist mir sozusagen auch erst eines wirklich bewusst geworden, für was Linz sozusagen auch weltweit bekannt ist. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst. Das ist mir heute wieder eingefallen. Ich begrüße Sie recht herzlich, nur kurz vorweg. Wir danken natürlich unseren Fördergebern von Stadt und Land, unseren Sponsoren, unserem Freundeskreis, den Freunden des Kepler Salon, die uns unterstützen, sozusagen dass wir unsere Arbeit machen können. Treten Sie doch den Freunden bei. 25 Euro im Jahr sind Sie dabei und leisten einen Beitrag, dass es den Salon auch im 11. Jahr, im nächsten Jahr wieder geben wird. Es war ja eigentlich als temporäres Kulturhauptstadtjahrprojekt geplant und wir sind jetzt im 10. Jahr. Das ist eine schöne Sache. Gerfried, dich in Linz vorzustellen, ist nicht wirklich notwendig, aber du hast gesagt, die Geschichte, die ich erzählt habe, 1996, du warst schon ein Jahr davor künstlerischer Leiter, Geschäftsführer der Ars Elektroniker. Und ich glaube, wir stürzen einfach gleich ins Thema. Darf ich dich darum bitten?
Ja, gerne. Freut mich auch, dass so viele Leute dieser Überraschung gefolgt sind, um ein bisschen was über unser Festival auch zu hören. Es ist schon angeklungen, der Titel ist heuer Error, The Art of Imperfection, und vielleicht trotzdem sozusagen ein bisschen in die Geschichte immer wieder gehen. Das ist jetzt natürlich ein ganz wichtiger Teil eigentlich jedes Ars Electronica Festivals, ist seit langem der Titel. Seit 1986 haben die Festivals alle einen Titel und ein Thema, und das ist für uns ein wichtiges Instrument auch, um jetzt nicht nur ein Festival zu gestalten mit vielen tollen, spannenden Projekten aus allen Bereichen der digitalen Kunst, sondern um natürlich auch Diskurse innerhalb der Stadt voranzutreiben. Das war, glaube ich, von Anfang an eine der ganz großartigen Ideen der Ars Electronica, hier mit diesen sehr immer oder sehr oft auch weit in die Zukunft greifenden Themen und Titeln hier in der Stadt sozusagen verankert zu gehen und auch Diskurs auszulösen, anzuregen. Und ich finde es immer nach wie vor extrem spannend, dass bereits 1990 ein ganzes Festival über diese Virtual Reality gemacht wurde, nicht? Wo wir jetzt wieder mittendrin sind in einem riesigen Hype. Mittlerweile gibt es die Brillen in jedem Mediamarkt zu kaufen und es gibt sozusagen kaum ein Programm einer Wirtschaftskammer oder sonst irgendwas, wo man nicht auch Kurse zu Virtual Reality angeboten kriegt. Und ich glaube, das zeigt einfach als Beispiel sehr schön, wie das Festival auch immer wieder gezeigt hat, dass künstlerisches Arbeiten ein sehr gutes und probates Mittel ist, auch Zukunft zu antizipieren, über Zukunft zu reden. 1998 haben wir dann Information Warfare zum Beispiel als Thema gehabt, was, glaube ich, im Moment auch höchst spannend und aktuell ist, wenn man sich anschaut, wie die ganze Debatte läuft rund um die Frage, haben jetzt die Russen die Wahlen in den USA manipuliert oder haben sie, sagen, durch gezieltes Nudging, also Beeinflussung der öffentlichen Meinung, vielleicht sogar so Dinge wie den Brexit bewirken können. In dieser, sagen, Tradition steht auch das heurige Festival, genauso wie in der anderen wichtigen Tradition, und das ist, dass sich das Festival über die Stadt ausbreitet. Es geht auch zurück auf die Gründerjahre von 1979, als man mit der Klangwolke hier begonnen hat, und wir haben jetzt regelmäßig so zwischen 12 und 14 verschiedene Locations, an denen das Ars Electronica Festival stattfindet. Ganz besonders toll finde ich eben, dass eben auch seit vielen Jahren der große Linzer Dom ebenfalls richtig ein, sozusagen ein Veranstaltungszentrum geworden ist, weil wir nicht nur das eine oder andere Projekt dort machen, sondern ganze Ausstellungen, Performance-Serien dort auch machen. Aber natürlich das, was seit jetzt 2015 zum vierten Mal unsere große Chance und große Herausforderung ist, dass wir abermals diese geniale Post-City zur Verfügung haben. Also ich glaube, die viele nicken mit dem Kopf und wissen, um welche Location es da geht. Dieses ehemalige Postverteilerzentrum, das ja der Post zu klein geworden ist, die sind, sagen, raus vor die Stadt an die Autobahn. Und dieses Gebilde, das ja eigentlich gar kein Gebäude ist, ne? Das ist eine Maschine, um die hat man Wände herumgebaut und dann Deckel drauf gemacht, das nicht reinregend. Das ist zum Glück so spezifisch, dass es eigentlich keinen Versuch einer Nachnutzung bisher erfolgreich gegeben hätte, und das erlaubt uns jetzt zum vierten Mal wieder in diese Post-City einzuziehen. Wir haben über 100.000 Quadratmeter, und das Fantastische ist, dass wir jedes Jahr immer wieder noch mehr Räume und Flächen entdecken, aber auch brauchen, weil wir damit dieses ganz wirklich geniale Glück gehabt haben, dass gerade in der Phase, in der Digitalisierung jetzt zum wirklichen Allgemeinthema geworden ist, ne? Also von der Telefonseelsorge bis zur Europapräsidentschaft, überall Digitalisierung das Thema. Und das hat natürlich dem Festival eine enorme Aufmerksamkeit gebracht, von Publikumsseite, aber vielleicht fast stärker noch von Anbieterseite. In einer gewissen Weise ist unser Festival zu einer Plattform, man kann es ein bisschen salopp vielleicht auch schon fast Messe, Marktplatz geworden. Und wir sind zurzeit in einer Situation, dass ungefähr 3/4 des gesamten Programms, das angeboten wird, von den Partnern selbst eingebracht und finanziert wird. Man muss überlegen, dass das Festival wirklich massiv gestiegen ist von der Menge her. Wir hatten im Vorjahr mehr als 1000 aktiv präsentierende Künstlerinnen, Künstler, Vortragende, die für 5 Tage in Linz waren, um ihre Projekte zu präsentieren. Heuer wird es sogar noch steigern. Voriges Jahr hatten wir 15 internationale Universitäten. Heuer sind es schon 20, von Neuseeland über Japan, USA und sehr viele europäische Länder. Natürlich ganz stark auch die Linzer Kunstuni, die mit 4 oder 5 verschiedenen Abteilungen auch heuer beim Festival vertreten ist. Und das erfordert natürlich, dass man wirklich diese Location entsprechend auch nutzen kann. Und ich glaube, das ist wirklich so ein großer Glücksfall. Die länger dabei sind, wissen, wir haben im zweiten Jahr dann die Kellerräumlichkeiten sozusagen dazu erobert, haben voriges Jahr noch diesen Paketspeicher und zusätzliche Räume bekommen, wo wir die Gallery Spaces eingerichtet haben. Heuer werden wir zum ersten Mal so richtig im großen Stil die Dachfläche und dieses Obergeschoss auch eröffnen. Also es hat immer so einzelne Projekte auf dieser wunderbaren Dachfläche der Post-City auch gegeben. Das wird heuer ein eigener Themen- und Ausstellungsbereich werden. Aber vielleicht ein bisschen so, bevor wir das ganze Programm vorwegnehmen, was steckt hinter dem Titel, wie versuchen wir diesen Titel Era, The Art of Imperfection umzusetzen. Und ich muss gestehen, am Anfang war das eigentlich für uns eher ein sehr konzeptiver, theoretischer Titel. Ich selber natürlich als mit meinem Ingenieur-Background habe mich unheimlich auch mit dem sofort angefreundet und mich daran fasziniert, dass ja der Error, also der Irrtum, das ist ja nicht der Fehler oder das Versagen, sondern das ist ja nichts anderes als die Abweichung von dem Erwarteten. Nicht? Und dann ist man natürlich sofort beim Regelkreis und bei der Kybernetik und damit sozusagen gleich in der Geburtsgeschichte auch der ganzen Digitaltechnologie, wo es ja auch nur darum geht, dass sie auf der einen Seite sagen, gebe ich einen Sollwert raus, hinten soll ein Istwert, umgekehrt, die haben gesagt, ein Sollwert soll rauskommen, den Stellwert gebe ich rein, dann messe ich den Istwert, also was ist jetzt, wenn man sagt Temperatur, ich will, dass es 24 Grad hat, das gebe ich als Stellwert dann rein und dann schaue ich, wie weit ist die Abweichung, also der Error davon und das füge ich als Schleife sozusagen wieder in den Regelkreis ein und so sagen, entsteht mehr oder weniger die erste Idee, die sozusagen auch elektronisch Wirklichkeit wurde von einem autonomen System. Das war in die 40er Jahre mit Norbert Wiener und mittlerweile sagen 60, 70 Jahre später sind wir bei den Machine Learning und bei der Artificial Intelligence und da war dann natürlich auch klar, dass wir dieses Thema des Errors ein bisschen auch sozusagen gesellschaftspolitischer angehen müssen. In der Zeit, nachdem wir sozusagen den Titel uns irgendwie ausgesucht haben, war die ganze Cambridge Analytica-Geschichte, also dass Facebook da plötzlich zugeben musste, dass Daten von 87 Millionen Usern verkauft wurden. Und dann ist irgendwie immer klarer geworden, wir wollen sozusagen dem Titel und dem Thema nicht nur diesen technischen, wissenschaftlichen Background geben, sondern natürlich auch sehr stark an sozialen. Und ich finde, das größte Plädoyer für den Error, für den Irrtum, ist die Evolutionsgeschichte selber. 3,5 Milliarden Jahre ist es angeblich her, seit Luca existiert hat. Luca ist die Abkürzung für den Last Universal Common Ancestor. Also das ist, so weit kann man unser DNA zurückverfolgen. Und es war einfach eine nette Spülerei, sich zu überlegen, wie viele Fehler musste sozusagen die Natur machen, bis wir rausgekommen sind. Und dann kann man sagen, vor ungefähr 200, manche sagen 300.000 Jahren, ja, und vielleicht war es ein großer Fehler, nicht? Wer weiß, ist sozusagen der Homo sapiens auf diesem Planeten aufgetaucht. Und dann sozusagen die andere Frage, wie viele Fehler mussten wir machen, damit wir uns sozusagen zu dem weiterentwickeln konnten, was wir jetzt sind. Und sozusagen dort, wo wir jetzt stehen, das ist natürlich wirklich eine ganz spannende Zeit, in der wir beginnen, mit Maschinen zusammenzuleben. Also Maschinen nicht nur als Werkzeuge einzusetzen, sondern diese Maschinen und Systeme werden Teile unseres Lebens. Und die große Diskussion ist natürlich die künstliche Intelligenz im Moment. Wobei man immer ganz kurz sagt, künstliche Intelligenz ist eine wunderbare sozusagen Catchphrase, weil natürlich das Wort Intelligenz bei jedem sofort ein Feuerwerk an Ideen und Assoziationen lostritt. Das, was möglich ist, ist sogenanntes Machine Learning, also dass Maschinen selber was lernen können in einem sehr spezifischen Segment. Sobald sie aus dem Segment rausgehen müssen, ist das ein einziger Error, ein einziger Failure. Und ich habe da vier Beispiele zusammengesetzt, die, glaube ich, diese Frage auch der Perfektion der Maschinen, Unvollkommenheit des Menschen ein bisschen in ein Licht rücken. Das sind vier Szenen, die haben alle was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Die Musiker da oben, also keine Sorge, aber das sind noch keine Roboter, das ist noch ein richtiges Orchester, aber die Musik, die sie spielen, ist zu 100% komponiert und arrangiert von so einer Machine Learning Software, der man einfach hunderte von Partituren eingepflegt hat, sozusagen zum Lesen gegeben hat. Und daraus konnte der Computer dann lernen, wie wir Menschen Musik beschreiben. Wenn wir mit bestimmten Begriffen umgehen, dann weiß der sagen, aha, wenn der und der Begriff kommt, dann muss die Musik ungefähr so klingen. Sie hören im Hintergrund, die Musik ist noch nicht für viel mehr tauglich, außer für Hintergrund. Aber wenn wir es überlegen, wie viel Gebrauchsmusik tagtäglich benötigt wird, im Film, im Computerspiel, in der ganzen Kaufhauspartie und so weiter, für die Werbung, dann versteht man vielleicht, wieso dieses Startup aus Luxemburg unheimlich viel Geld einsammeln konnte und diese Software, dieses maschinengelernte Programm ist der erste künstliche Komponist, der von diesen Verwertungsgesellschaften anerkannt ist und sagt, die Software kann jetzt selber auch dann jemand kassieren. Darunter sieht man Szenen aus dem ersten Kurzfilm, der vor 2 Jahren schon von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde, der mir einfach auch hunderte von Science-Fiction-Romanen zum Lesen und Filme zum Anschauen gegeben hat. Und dann hat er einfach sich einmal versucht, an einer Kurzgeschichte der Science-Fiction den hüpfenden Roboter, der sogar einen Rückensalto kann, den kennt, glaube ich, mittlerweile fast jeder, weil er nicht nur im Internet omnipräsent war, sondern es gibt kaum ein Fernsehanstalt oder kein Magazin, das den nicht auch irgendwie abgebildet oder gebracht hätte. Das, was so ganz klein da oben daherkommt, ist vielleicht das interessanteste Bild in dieser Frage des Errors. Das ist die originale Videodokumentation jenes tragischen Moments, in dem zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ein Mensch von einer autonomen Maschine getötet wurde. Natürlich, wir wissen, dass sozusagen die US-amerikanischen Drohnen, die irgendwo nach Afghanistan fliegen und Terroristen abschießen, das sind selbstfliegende Maschinen, aber der Tötungsbefehl wird noch von Menschen hinter einer Fernsteuerung gegeben. Das ist eben genauso einer dieser Errors oder eine Akkumulation von Irrtümern zwischen autonomer, selbsttätiger Maschine und den Menschen, den Menschen, die hier für das Auto verantwortlich werden. Das ist vor wenigen Monaten passiert in den USA. Ein eben dieser Testautos von Uber, voll ausgestattet mit sogenannter Level 5 autonomer Steuerung, ist auf der Straße dahingefahren und hat diese Radfahrerin, die da aus dem Dunkeln kommend ihr Fahrrad über die Straße geschoben hat, getötet. Übersehen hat er sie nicht, also die Untersuchungen haben ergeben, dass die eingebaute Sensorik sehr wohl die Radfahrerin erkannt hat, dass aber eine Entscheidung der Programmierer, die diese Testversuche steuern, hat dazu geführt, dass der Computer das zwar bekommen hat, die Daten, aber nicht instruiert war, darauf zu reagieren. Und die zweite sozusagen Sicherheitsschiene, die Frau, die da als Begleitperson im Auto sitzen muss, das ist noch immer gesetzliche Vorschrift für diese Tests, wie man da gerade sieht, die hat, man hat dann einfach nachgeschaut, was zu welcher Zeit auf ihrem Handy gelaufen ist, die hat sich da gerade irgendwelche TV, also so Fernsehserien, irgendwelche Episoden reingezogen, immer zwischendurch und hat halt nicht genau in dem Moment nicht hingeschaut. Und allein dieses Beispiel, glaube ich, gibt Anlass sozusagen für Stunden an Diskussionen und Überlegungen, wo gehen wir eigentlich hin mit unseren Entscheidungen, wie kommen solche Irrtümer zustande, wie bewerten wir sie, wem geben wir sozusagen das Recht, Irrtümer zu begehen. Und es ist immer spannend, wenn man Menschen ganz schnell so diese Begriffspaare hinwirft. Mensch und Maschine, perfekt, unperfekt und ihnen dann keine Zeit zum Überlegen gibt. Dann machen die meisten die Assoziation, der Mensch ist unperfekt und die Maschine ist perfekt. Völlig absurd eigentlich, weil unsere Erfahrungen ganz andere sind. Und natürlich passiert es jetzt in einem ganz anderen Kontext. Künstliche Intelligenz gibt seit den 60er, seit den 50er Jahren als Thema. Ich kann sagen, es geht noch viel weiter zurück zu Leibniz, Anastasius Kirchner bis ins Mittelalter, zu Raimondo Lullus, diese Idee, dass man sozusagen mit Algorithmen, mit Mathematik die Welt beschreiben und kontrollieren kann. Aber jetzt sind wir zum ersten Mal in einer Situation, in der nicht nur Computer leistungsfähig genug sind, sondern in der wir dieses globale Netzwerk und diese enorme Menge an Daten in diesem Netzwerk zur Verfügung haben. Und Sie kennen die Zahlen vielleicht, nicht zuletzt, weil ich sie bei jeder Präsentation bringe. Ich finde, das ist wirklich was, mit dem man sich einfach ständig beschäftigen muss. 4,2 bis 4,5 Milliarden Menschen sind ans Internet angeschlossen. Ja, das ist ein guter Versprecher. 5, manche sagen 6 Milliarden Menschen haben Smartphones in ihrem Besitz. 3 Milliarden Menschen nutzen Social Media und 2,2 Milliarden Menschen nutzen alle das gleiche Social Media Service, nämlich Facebook. Und pro Sekunde kommen 8,5 Menschen an dieses Internet dazu. Ich brauche ungefähr 2 Hände, um so schnell zu trommeln, dass, wir müssen ein bisschen Gas geben, dass 8,5 pro Sekunde zusammenkommt. So schnell wachsen wir als globale Community. Und das Ganze ist natürlich alles andere als nur ein virtuelles Netzwerk. Das sind nicht die Handys, die Computer oder die Tablets, die wir haben, sondern das ist eine riesige Ansammlung von Datenleitungen und solchen Fabriksgebäuden, wie man da sieht, die eher ausschauen wie ein Fernheitswerk oder sowas, die aber voll sind mit diesen Regalen und jedes dieser kleinen Fächer ist ein eigener Computer, ein eigener Server. Und ich finde es wie immer unheimlich spannend, dass eigentlich, wenn man sich das anschaut, von der Optik hat sich nicht viel verändert in diesen 100 Jahren. So haben die Karteikästen 1917 ausgeschaut und so schauen sozusagen die Karteikästen von heute aus. Nur eben mit dem großen Unterschied, dass die alle untereinander und weltweit vernetzt sind. Und das führt zu völlig neuen Bedingungen, mit denen wir überhaupt erst einmal kulturell lernen müssen, umzugehen. Für mich ein eindrucksvolles Beispiel ist immer wieder, es gibt mittlerweile mehr Menschen in Nigeria, die im Internet sind, als in Deutschland und in Österreich zusammen. Jetzt kann man sagen, naja, so groß ist die Überraschung ja nicht, weil das sind ja 2,5 bis 3 Mal so viele Menschen wie wir in Deutschland und in Österreich. Aber der Unterschied ist natürlich der. In der realen Welt wissen wir alle, das ist einmal ganz salopp zu sagen, wie wurscht uns die da unten sind. Solange sie nicht irgendwie das Risiko auf sich nehmen, im Mittelmeer zu ersaufen und irgendwie zu uns kommen wollen, sollen sie dort tun, was sie wollen. Nur im Internet gibt es kein Mittelmeer, im Internet gibt es keine Stacheldrahtzäune, die irgendwelchen durchgeknallten Minister aufstellen können. Es gibt keine Achsen der Willigen oder der Tätigen, sondern im Internet sitzt jeder, egal wo er ist oder jede, egal wo sie ist, sagen, mit uns gemeinsam am Tisch. Und das ist etwas, da sind wir jetzt gerade erst am Anfang. Und das Orge ist ja jetzt Deutschland, und ich meine, wenn wir die paar Österreicher dazu nehmen, das ändert die Statistik hier gar nicht, 89,6% Durchdringung bereits. Also die 72,3 Millionen Deutschen, die im Internet sind, das sind schon 90% der Deutschen. Die 91 Millionen Nigerianer, die drinnen sind, sind nicht einmal die Hälfte. Oder die 452 Millionen Inter sind gerade um ein Drittel. Und wenn ich das jetzt sozusagen in die nächste Zukunft extrapoliere, dann ist wahrscheinlich einer unserer größten Irrtümer, die wir machen, dass wir nach wie vor glauben, wir da in Europa sind sozusagen eher auf der sicheren Seite, weil wir haben die Kultur, wir haben noch immer die Ressourcen, wir haben noch immer das bessere Klima und wir haben natürlich das bessere Know-how. Und bislang hat man ja immer geglaubt, okay, das mit China und so weiter, da wird zwar die Produktion ausgelagert, aber das Brain, ne, das bleibt alles bei uns. Aber im letzten Jahr, im September 2017, kam die Meldung raus, dass Siemens, einer wirklich der Leitbetriebe für Innovation und Forschung in Europa, wichtige Forschungsgebiete für die Digitalisierung der Industrie jetzt in China angesiedelt hat. Und man kann sich gut vorstellen, wie das auch weitergeht. Auch spannend ist, ich meine, jetzt ist ein bisschen vorbei, dieser Hype mit Bitcoin, diesen Kryptowährungen und der Blockchain, haben Sie sicher auch in den Zeitungen gelesen. Wenn wir normalerweise über die Finanzwelt sprechen, dann wissen wir Frankfurt, London, New York, die Chicago-Börse, die Tokio-Börse, das sind die großen Finanzzentren der Welt. In dieser Kryptowährung, und jetzt kann man sagen, das wird alles noch lang dauern, bis das kommt, nicht? War eh nur ein großer Hype und jetzt wird das Geld wieder vernichtet. Naja, die Frage ist, wie lange wird es dauern, bis es sich etabliert? Das größte Zentrum, dort wo diese Bitcoins gerechnet werden, ne? Weil Bitcoin, den tut man ja nicht irgendwie auf Papier drucken oder irgendwie aus Metall rausstampfen, sondern der muss gerechnet werden. Und die größte Bitcoin-Bank sozusagen steht in Zentralmongolien. Das ist auch eine spannende Geschichte, das sieht man von der Weiten jetzt nicht, das ist die durchschnittliche Zeit im Internet pro Tag und an der Spitze sind die Leute in Thailand mit 9 Stunden 38 Minuten, gefolgt von den Filipinos mit 9 Stunden 29 Minuten. Abgesehen mal davon, dass man sich überlegen muss, was tun Menschen so lange im Internet jeden Tag, das was interessant ist, diese ganze obere Hälfte sind alles Länder, die wir als Entwicklungsländer oder bestenfalls Emerging Economies bezeichnen würden. Die ganzen industrialisierten Länder sind alle da in dem unteren Drittel, in dieser unteren Hälfte. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich, wie man das interpretieren kann, wie man das deuten kann, was daraus auf uns zukommen wird. Aber der größte Fehler der Error wäre wieder, das zu ignorieren. Oder deshalb, ich meine, wir sind da alle generationsmäßig eher homogen unterwegs, also so 50 plus und so. Für uns alle ist das eins der verrücktesten Dinge, die man sich nur vorstellen kann. Und ich muss immer dazu sagen, ich verstehe auch nicht, wie sowas erfolgreich sein kann. Aber das ist eine erfolgreiche App, die man sich downloaden kann. Und da kann man sich seine eigene virtuelle Freundin machen. Da gibt man sozusagen einen Fragebogen, erfüllt man aus und dann macht der Computer ein Profil für einen sogenannten Chatbot, also ein Programm, das dann mit einem Nachrichten austauschen kann. Und dann kann man von 9 bis 49 Dollar pro Monat zahlen und je nachdem, wie viel man pro Monat zahlt, kann man dann mit dieser virtuellen Freundin SMS, E-Mails, Facebook und solche Dinge austauschen und dann ganz stolz seinen Eltern daheim sagen, schaut, ich habe eher Freundin, bei mir ist eh alles in Ordnung. Ich komme nicht umhin, das einfach immer, für mich ist das völlig absurd, aber da wäre sozusagen auch wieder der größte Fehler, das einfach nur als dumm und absurd zu sehen. Das ist vielleicht vielmehr auch eine Ausdrucksform einfach einer ganz anderen neuen sozialen Kompetenz. Denn was Menschen hier machen, und selbst wenn sie es vielleicht in einer Form machen, die unsere Generation schwer verstehen kann, ist das, was wir immer am wichtigsten gefunden haben. Sozial uns zu erproben, mit der Welt zu spiegeln, zu kommunizieren, auszuprobieren. Viel bedenklicher ist vielleicht oft, wie achtlos wir das machen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Grafik einmal gesehen haben, Anfang des Jahres war die in vielen Zeitungen. Das ist eine Armeeanlage, eine Militäranlage in den USA, die eigentlich, wenn man die versucht auf Google Earth oder Google Maps zu sehen, ist die ausgeblurrt. Also die ist verschwommen, damit man nicht sieht, wie die ausschaut. Jetzt ist aber das Problem oder das Klasse, dass ganz viele der Soldatinnen und Soldaten dort unheimlich fitnessbegeistert sind und jeden Tag in der Früh laufen und mit dem Radl fahren. Und weil das so cool ist natürlich mit ihren Fitbands und so weiter und ihren iClocks und so weiter, iWatches, diese Daten, wo sie laufen, auf dieses Programm hochladen und das Programm stellt dann einfach dar, wo jeder gelaufen ist und wenn man die Daten von Hunderten und Tausenden Soldaten, die da im Laufe eines Jahres diese Strecken laufen, nachzeichnet mit dem Computer, dann kommt ein genauer Straßenplan dieser Anlage raus und das ist natürlich eine sehr bekannte Geschichte, genauso wie es natürlich bekannt ist, dass ständig diese Nachrichten auftauchen, dass man zwar irgendwas am Handy abgeschalten hat, dass man es aber nur auf seinem Handy abgeschalten hat und wie da wieder eine Meldung war, dass Google natürlich trotzdem die Location-Daten von den Handys abfragt und speichert. Aber ich glaube, das große Problem sind gar nicht die skrupellosen Großkonzerne, die einfach das tun, was Großkonzerne immer tun, nämlich Geld verdienen mit allen Mitteln. Ich meine, schauen wir uns nur die Autoindustrie an, Dieselskandal und all diese Dinge. Also da ist Google und Facebook um nichts schlechter oder anders. Ich meine, kann man ganz salopp sagen, ist die Realität der Welt. Ich glaube, das wirkliche Problem ist, wie leicht wir auszutricksen und zu verführen sind. Und da gibt es so eine tolle Werbeaktion Chevrolet. Die haben sie mit IBM, mit Watson, das ist dieser Artificial Intelligence Computer von Watson, zusammen dann gesagt, wir machen jetzt eine coole Werbeaktion, weil das ist so problematisch, dass es so viel Negatives im Internet gibt und wir laden Leute ein, sozusagen zu zeigen, dass sie positiv unterwegs sind. Und wenn man jetzt zu bestimmten Tankstellen kommt, wenn man tanken will, sieht man diesen Bildschirm und da wird man dann aufgefordert oder eingeladen, seine ganzen Social Media Accounts bekannt zu geben. Und dieser IBM Watson schaut sich dann alles an, was man so in letzter Zeit im Internet getan hat und beurteilt dann, wie hoch der Positivity Score, also wie hoch der Positivwert deiner Aktivitäten im Internet ist und wenn der sehr hoch ist, dann kriegt man ein paar Liter Benzin gratis und unter den Top-Leuten werden dann so Wellness-Wochenenden in irgendwelchen Hotels und so weiter verlost. Ne? Und tausende von Menschen machen da einfach mit und freuen sich. Und da kennt ich erzähle immer nur die Beispiele von den Amerikanern, aber ich könnte Ihnen Beispiele von Österreichern erzählen, die auch um überhaupt nichts besser sind. Und das hat uns natürlich dazu gebracht, dass wir eigentlich das Festival nicht ohne diese ganz entscheidende Frage auch durchführen können. Was ist schiefgelaufen oder was läuft schief mit dieser digitalen Revolution und haben wir Möglichkeiten, das auch zu reparieren? Wir haben natürlich sozusagen alle jetzt bestimmte Ursachen identifiziert und dieser Mann, Mark Zuckerberg, ist natürlich sozusagen wirklich die Galionsfigur geworden für das ganze Problem, dass hier unsere Daten abgezapft werden und wir wirklich sozusagen noch Strich und Faden eigentlich hintergangen werden. Und ich finde dieses Foto so spannend, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, da steht er, oder da geht der Mark Zuckerberg aufrecht, ohne irgendein Kabel, ohne Brille, während Hunderte, Tausende von Menschen, die sitzen alle da wie die Schafe, wie die Lemminge, haben so eine Datenbrille auf und der Einzige, der wirklich Macht ausstrahlt, ist der Mensch, der aufrecht mit freien, sozusagen mit dem Recht auf freien Blick, übertragen natürlich auch auf freie Meinung, da durch den Saal schreitet, während die, die die Technologie haben, wo man vor 10 Jahren vielleicht noch gesagt hat, ja, Technologie macht uns mächtig, eigentlich da wie die Ohnmächtigen daherkommen. Und ich glaube, viele von Ihnen kennen dieses eine Beispiel. Das war Mark Zuckerberg, als er dann wegen diesem Datenskandal vor dem US-Senat Rede und Antwort stehen musste.
Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
No.
If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged?
Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here.
Ich glaube, es ist wirklich spannend, dass er zumindest 3-4 Sekunden lang war unsicher. Die zweite Frage, da hat er schon gewusst, wie der Hase läuft und hat schon wieder super sneak und cool drauf reagiert. Aber im ersten Moment war er, glaube ich, wirklich baff. Das war nicht gespielt. Und ich fand es so spannend, weil gleich nach diesen Hearings, die ja mehrere Stunden gedauert haben, ist im Internet sehr oft so die Meldung aufgetaucht, naja, der coole Mark Zuckerberg hat jetzt diesen alten Senatoren und Senatorinnen einmal erklären müssen, wie das Internet überhaupt funktioniert, weil die haben ja gar keine Ahnung. Ich habe mir sehr viel von diesen Videos angeschaut, von diesen Aufzeichnungen und ich habe das von Anfang an ganz anders gesehen, aber das ist dann wahrscheinlich schon wieder eine Generationsfrage, weil für mich war das irgendwie so, dass da diese alten Senatorinnen und Senatoren dem Jungspund zum ersten Mal anscheinend da irgendwie ein bisschen erklärt haben, dass es was anderes außer Geld verdienen auch noch gibt und dass es sowas wie Menschenrechte gibt. Dass es einen guten Grund gibt, wieso Menschen besorgt sind, wenn man mit ihren Daten so achtlos umgeht. Und ich glaube, wenn wir uns sozusagen über die Errors dieser digitalen technischen Revolution Gedanken machen, dann steht immer das für mich im Hintergrund, wieso wird sozusagen jede großartige Vision und Idee voller Ideale, die am Beginn von technischen Entwicklungen steht. Ich meine, wer sich ein bisschen mit dem beschäftigt hat, mit dem Internet schon länger, ich meine, das war ja großartig, also von den ersten Visionen in den 60ern, 70ern und bis in die 90er war das irgendwie das, also wie hat es geheißen, das digitale Dorf und so weiter. Nicht? Also die Idee, dass wir irgendwie durch das, wenn wir alle ständig miteinander selber kommunizieren können, weil man nicht einen Journalisten braucht, der von der Wirtschaft oder von der Politik gesteuert unsere Meinung bildet, sondern wenn wir selber als Community das machen. Nicht? Und jetzt sind wir dort, wo wir mit Social Media sind. Nicht? Was geht da sozusagen immer schief? Und das ist ja wirklich ein Muster, das sich in der ganzen Geschichte der Technologie immer fortsetzt. Für mich ein schönes Beispiel ist eben dieser ganze Traum, der in den, da gibt es Beispiele sogar noch weiter zurück, wie man angefangen hat, sich über Telekommunikation den Kopf zu zerbrechen. War eine der Geschichten, die man sich erzählt hat, dass wenn es diese Technologie einmal geben wird, dann wird es massiv dazu beitragen, dass die Frauen dann gleichberechtigt und emanzipiert an der Gesellschaft teilnehmen können. In einer manchmal abstrusen Form, weil zu sagen, wirklich teilnehmen hat man sich noch nicht vorstellen können, aber hat gesagt, naja, aber zumindest zu sagen, mit diesen mobilen Telekommunikationsmedien können sie dann trotzdem überall dabei sein, auch wenn sie daheim auf die Kinder aufpassen oder sagen wie da diese zwei schicken modernen Damen beim Kaffee oder sowas sitzen. Und das war in den 30er Jahren. Ne? Und als in den 60er Jahren, da hat es die Technologie noch gar nicht gegeben, aber man hat sie zumindest simulieren können. Da haben die Bell Labs so ein Video, das ist sehr legendär, man findet es ganz leicht im Internet gedreht, wie die Welt der Zukunft ausschauen wird. Und natürlich, wie immer, also wenn man die Zukunft erzählen will, dann erzählt man sie anhand einer Familie und wie ist der Tagesablauf von der Familie. Ne? Und da haben sie dieses Riesengerät, davon gibt es zwei in dem Haushalt. Das ist das für die Dame des Haushalts. Die kann da tagsüber shoppen gehen. Und dann sieht man ein paar Stunden später, kommt der gestresste Mann nach Hause, der natürlich zwei solcher Terminals als Arbeitsumgebung hat. Und was muss er machen? Er muss dann die Rechnungen für das zahlen, was die Gattin tagsüber ausgegeben hat. Da hat es die Technik noch gar nicht gegeben. Und obwohl man eigentlich in den 60er, 70er Jahren schon sehr gut, da gibt es auch viel Dokumentation drüber, die Geschichte sozusagen richtig erkannt hat, dass an der Geburtsstunde der Computer ganz viele Frauen standen. Nicht nur, weil natürlich während der Kriegszeit die Männer sie gegenseitig irgendwo umgebracht haben, sondern auch, weil es extrem exzellente Mathematikerinnen und Mathematiker und Informatikerinnen gegeben hat, die eigentlich die Geburtsstunden dieser Computertechnologie ganz entscheidend mitgeprägt haben. Als dann 1978 der erste Apple auf den Markt kommt, ist wieder vorbei mit diesem Traum, dass die Frauen irgendwie an dieser technischen Revolution auch teilnehmen können, sondern wir sehen wieder den Göttergarten da im Vordergrund und seine Gattin darf hinten die Jause zubereiten. Nicht? Und das war Apple und da war damals schon der Steve Jobs dafür verantwortlich. Also was passiert immer mit diesen Träumen? Und wir können das in allen Bereichen durchexerzieren, ob in der Architektur und im Städtebau. Ich bin gespannt, was daraus wird, weil auch diese Idee vom Hyperloop vom Herrn Elon Musk, nicht? Also diese tollen Dinge, dass man Menschen in Zukunft durch Vakuumröhren transportieren wird. Ich meine, die Idee gibt es seit 1890, genauso wie die Idee, wie werden die autonomen Autos von morgen ausschauen. Als es das noch ganz in der Ferne war, hat da noch eine ganz normale Familie drin am Platz gehabt. Jetzt, wo es Wirklichkeit wird, das müssen mindestens Investmentbanker sein, die sich irgendwie das teure Auto da leisten können. Und natürlich diese Frage, wird es eine Technologie sein, die nur für die sagen super entwickelten Städte wie New York und Tokio irgendwie zugänglich ist? Und was machen die autonomen Autos, wenn sie in so eine Situation kommen? Das schaue ich mir an, was da irgendwie passiert. Ne? Und werden die Autonomen, wird die autonome Mobilität einfach das sein, dass da so Monster-Trucks einfach die Lkw-Fahrer sozusagen arbeitslos machen? Oder wird es auch wirklich sowas geben? Ne? So, kann man sagen, das ist jetzt eine dumme, naive Idee, ne? Dass die Tomaten in einem selbstfahrenden Blumenbeet wachsen und am Samstagvormittag selber auf den Grünmarkt fahren. Ne? Aber egal, wie dumm die Idee ist, also das Spannende ist, also werden wir diese Bandbreite noch haben? Oder wird am Ende nichts anderes übrig bleiben als eine perfekte Infrastruktur für Telemetrie, Kontrolle und Überwachung, wo zwar die Autos weiterhin nicht wirklich hundertprozentig selbstständig fahren, aber das ja gar nicht fahren müssen, weil sowieso Computer das steuern und wir nur mal drinnen sitzen in irgendwelchen Dosen, die uns von A nach B bringen. Und natürlich stellt sich da die große Frage, wie es aus dem Internet, das einmal der Traum von der Freiheit war, der Albtraum der Angst und der Überwachungsgesellschaft worden. Und in China gibt es 170 Millionen Überwachungskameras angeblich jetzt schon in den Städten. 400 Millionen werden in den nächsten Jahren zusätzlich installiert und die werden natürlich alle mit diesen KI-Programmen ausgestattet. Und das Interessante dabei ist jetzt, dass es völlig wurscht ist schon langsam, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Weil man muss sich mal überlegen, diese ganzen tollen Videos, die es gibt. Da ist eine chinesische Stadt, die hat einen BBC-Reporter eingeladen, um eine Dokumentation darüber zu machen, wie perfekt ihr Überwachungssystem funktioniert. Und da haben sie eine Meldung rausgegeben, dass der ein Flüchtling ist, also der ist irgendwie, wird von der Polizei gesucht und ist auf der Flucht. Und dann ist er raus und 7 oder 9 Minuten später sind die ersten Polizisten da gewesen und haben ihn sozusagen verhaften können, weil er so schnell von diesen Kameras entdeckt wurde. Jeder, der sich mit der Technologie wirklich auskennt, wird Ihnen sagen, dass das so genau einfach nicht ist. Vor allem rein statistisch. Also selbst wenn so ein System 99% oder 99,8% genau ist, bei genug Millionen Menschen sind diese 0,2% so eine große Fehlerrate, dass es eigentlich schon nicht mehr vertretbar ist. Weil Tausende, Zehntausende von Menschen plötzlich sozusagen durch den statistischen Fehler von 0,2% zu Kriminellen machen. Aber das, was passiert, Und da sind wir sozusagen eigentlich wieder bei einer sehr kulturellen Thematik, ist natürlich, wir haben sozusagen einen Gottersatz jetzt geschaffen. Nicht? Uns hat man immer erklärt, der liebe Gott sieht alles, was du tust, darum tue ich immer sozusagen beten und gehe beichten und führe ein braves Leben. Jetzt haben wir keinen lieben Gott mehr, aber wir haben sozusagen eine andere Autorität, die auch dadurch etabliert wird. Und ihre Macht, ich meine, der liebe Gott hat uns auch nicht gesehen, nie. Also Entschuldigung, wenn ich da jetzt jemandem zu nahe trete. Mag sein, dass er irgendwen gesehen hat. Also ich habe es halt nie irgendwie mitgekriegt und ich war halt lange Zeit Ministrant, muss ich ja dazu sagen. Aber was ich damit meine, es ist völlig wurscht, ob er das beweisen kann, ob es Tatsache ist oder nicht. Es hat trotzdem funktioniert, dass bis heute, und das ist ja nicht nur die katholische Kirche, die damit operiert, sondern nahezu alle Religionen, dass es als Machtsystem funktioniert. Und genau das passiert jetzt. Wir erzeugen eine Rhetorik der Angst und der Überwachung. Die machen es halt sozusagen mit ihren Überwachungskameras und in Österreich und in Europa machen wir es im Moment mit den Flüchtlingen. Gemacht wird es in jedem Fall mit unfairen und fiesen Mitteln. Das ist wieder ein Beispiel aus China. Eine Kreuzung, wo man versucht, dieses Jaywalking, also dass die Leute bei Rot über die Kreuzung gehen, zu unterbinden, weil das ja zugegebenermaßen sehr gefährlich ist. Jetzt hat man einen Computer dort installiert, der genau erkennt, wenn jemand bei Rot über die Kreuzung geht, aber diese Person auch sofort fotografiert, in der Datenbank der Stadt nachsieht und die Stadt behauptet, dass 98% der Bevölkerung in ihrer digitalen Datenbank bereits erfasst sind und es dürfte auch ungefähr stimmen. Und sofort, während man noch bei Rot über die Kreuzung geht, sieht man auf einer riesigen LED-Tafel sein Gesicht mit Namen sozusagen am öffentlichen Pranger auch ausgestellt. Ne? Und ich weiß nicht, wer von Ihnen diese tolle englische Fernsehserie Black Mirror hin und wieder anschaut, also vor allem die frühen Serien sind wirklich großartig, weil die nehmen sozusagen immer Science-Fiction-Szenarien vorweg, wo sozusagen diese Technologie, das, was wir jetzt großartig finden, in absehbarer Zukunft sich in einen Albtraum verwandelt. Und das ist diese wunderbare Episode über das sogenannte Social Scoring, also dass Menschen anfangen, sich ständig selber bewerten. Nicht? Wenn du jetzt irgendwie freundlich bist und mir anlachst bei meinem Vortrag, denkst, super, kriegst 5 Punkte. Wenn wer unfreundlich ist, kriegt er sofort Negativpunkte. Punkte und so weiter. Und wie wird sich das entwickeln? Wo geht das Ganze hin? Und natürlich stellt sich bei dem wieder die Frage der Freiwilligkeit. Das ist ja das, was man sofort ansteuern muss. Es hat ja überhaupt keinen Sinn, jetzt herzugehen und natürlich könnte ich stundenlang weiter fürchterliche Beispiele bringen, dass das mit der Datenüberwachung, mit dem Verlust der Privatsphäre alles eine Tragödie ist. Das ist eine Tragödie, aber swallow it. Also wir können uns nur abfinden damit, weil es wird keinen Weg zurückgeben daraus. Aber was wir natürlich tun können, ist schauen, wie schaut ein fairer Umgang damit aus? Was wären denn sozusagen faire Regeln, die es den Firmen erlauben, ihre Geschäfte, ihre Entwicklungen damit zu machen, die es einer Regierung, sofern sie demokratisch legitimiert ist, auch erlauben, eine in einem bestimmten Ausmaß sozusagen Kontrolle über ihre Bevölkerung auszuüben, ohne dass man so übers Ziel schießt, wie man das jetzt tut. Wie schwierig das natürlich ist, zeigt sich an dem Beispiel unheimlich gut, weil das ist eigentlich jetzt eine Anwendung von Überwachungstechnologie, die nur positive Effekte hat. In den Flüchtlingslagern von Jordanien sind diese Iris-Scan-Geräte installiert. Das heißt, wenn Flüchtlinge zum ersten Mal in das Lager kommen, werden Ausweise und so weiter hat man nicht oder sind gefälscht, also was immer es da für Probleme gibt oder auch nicht. Auf jeden Fall werden die sofort mit einem Iris-Scan identifiziert. Und wann immer die jetzt irgendwo zum Beispiel einkaufen gehen, in die Supermärkte, die es dort herum gibt oder auch in die Läden in den Flüchtlingslagern, dann bezahlen die sozusagen mit dem Iris-Scan. Jeder hat ein bestimmtes Budget, mit dem er oder sie einkaufen kann. Und da gibt es keine Kreditkarten mehr, mit denen man irgendwie wieder herumtricksen kann, sondern das wird mit dem Iris-Scan wird jeder eindeutig identifiziert. Hat jetzt natürlich nicht nur also den Vorteil, dass die Flüchtlinge nicht tricksen können, sondern dass die ja viel mehr tricksen, nämlich die Leute, die diese Läden betreiben, die dann irgendwelche sagen Schwarzhandel und so weiter betreiben, dass die natürlich auch sofort identifiziert werden. Und das Ganze wird gratis zur Verfügung gestellt von einer englischen Firma, die das herstellt. Jeder hat seinen Vorteil, die UNHCR ist total froh, weil sie damit auch mit monitoren kann, ob sie die Flüchtlinge alle gesund und richtig ernähren. Was ja, ist ja kein Fehler, das zu wissen. Ne? Die Supermärkte sind froh, weil das sozusagen Glas alles abgewickelt werden kann. Die Leute, die das finanzieren, sind froh, weil sozusagen das Geld nicht mehr in falsche Kanäle geleistet wird. Und wahrscheinlich am frohsten ist die englische Firma, weil überlegen Sie sich einmal, wenn Sie einen Testversuch mit Iriscan in Supermärkten bei uns in Europa umsetzen möchten. Ich meine, wahrscheinlich 5 Jahre Genehmigungsverfahren und dann 5 Jahre Shitstorm im Internet, weil sie sowas probieren. Dort kriegen die sozusagen gratis mittlerweile, also der Artikel ist schon ein halbes Jahr jetzt alt, damals waren es 2,4 Millionen Flüchtlinge. Und der einzige Unbehagen dabei ist natürlich genau dieser Punkt, dass es kein Opt-out gibt. Natürlich theoretisch schon, aber man muss sich das vorstellen, Sie kommen in ein Flüchtlingslager und er sagt, okay, Iriscan, und Sie sagen, nein, keine Opt-out, und er sagt, ja, aber dann müssen Sie zum nächsten Flüchtlingslager gehen, ich meine, das ist ja wirklich keine Option. Ich glaube, das spitzt für mich sozusagen diese Frage, wie kann man die Vorteile dieser Systeme nutzen, ohne zwangsläufig immer genau in diese eigentlich menschenverachtende Abhängigkeit von diesen Dingen zu kommen. Ein anderer Aspekt, der für uns bei Error natürlich ganz wichtig ist, wir haben dann gesagt, wir positionieren eigentlich Error sozusagen zwischen dem Fehler, also dort, wo etwas nicht funktioniert, weil es einfach schiefgelaufen ist, und auf der anderen Seite vom Error ist der Fake. Also dort, wo etwas falsch ist oder falsch gelaufen, weil es jemand ganz bewusst gefaked hat oder falsch gemacht hat. Und das ist natürlich ein Thema, das ist ganz massiv im Moment. Also Fake News brauche ich gar nicht wiederholen. Das reicht als Stichwort aus, um mehr als genug darüber zu wissen. Aber wenn man das jetzt kombiniert mit all den Technologien, die jetzt zur Verfügung stehen, also ohne dass das dort drunter steht, hätten wir da alle keine Chance zu erkennen, auch wenn wir ganz knapp zum Video hingehen würden, wer der echte Obama ist und wer der Gefälschte, der Nachgemachte ist. Ne? Und das oben ist noch ein Projekt von der University in Washington mit ziemlich guten Supercomputern oder leistungsfähigen Computern. Die Beispiele da unten, die kann man mehr oder weniger über Apps im Internet machen. Und es hat ja zu diesen wirklich absurden Dingen geführt, dass jetzt in vielen Schulklassen ist das unheimlich ein cooler Sport, sozusagen gefakte Porno-Videos von Schulkolleginnen und Schulkollegen zu machen. Hahaha, wie witzig. Und da stellt sich natürlich dann sozusagen die Frage, wenn man sagt, wie können wir denn das reparieren, was da schiefgegangen ist, dann sozusagen sagen wir Artificial Intelligence to Social Intelligence. Es reicht nicht aus, dass wir so viel Energie reinstecken, künstliche Intelligenz oder was immer an tollen Programmen zu entwickeln. Wir vor allem als Menschen, als Einzelne und Gesellschaft müssen uns auch weiterentwickeln. Und da gibt es klasse Beispiele. Sie kennen alle Alexa, ist glaube ich auch sozusagen eine Sache, die man zumindest einmal gehört hat. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, der Alexa zu Hause hat? Sie können sich ruhig trauen, das zuzugeben, wir sagen es nicht weiter. Okay. Ja, man sagt ja, es gibt eine relativ große Dunkelziffer, weil die Leute mittlerweile oder den Leuten das selber unheimlich ist. Aber angeblich sind allein im letzten Jahr 25 Millionen von diesen Dingen verkauft worden. Und der große Hype war im letzten Jahr. Und da ist in Amerika diese Demonstration von Alexa, wie das funktioniert, in so einer Fernsehshow gewesen. Und die haben ja, das ist ja nach wie vor so, wie wir es aus den amerikanischen Filmen kennen, dass der Fernseher in der Küche steht und so. Und während der Moderator dort in dieser Fernsehshow eben das demonstriert hat, wie er Alexa anweist, ein Puppenhaus zu kaufen, ist das im Fernsehen übertragen worden und Hunderte von Alexas in ganz Amerika haben angefangen, auch das Puppenhaus bestellen. Ne? Ist nicht weiter tragisch, weil natürlich am Ende muss man noch immer Kreditkarten eingeben oder eine Zahlungsautorisierung, und daran ist es natürlich dann sozusagen gescheitert. Also die Firma hat keinen Profit gehabt, es sind keine zusätzlichen Puppenhäuser verkauft worden, aber eine Werbeagentur, die für Burger King arbeitet, hat sich dann gedacht, hey, Wahnsinn, das ist ja der absolut übercoole Schmäh, wie wir Werbung machen können, und hat das Gleiche mit OK Google gemacht. Also wenn Sie ein Android-Handy haben, dann ist es bei den meisten Handys, ist es, wenn sie es kaufen, sowieso eingeschalten. Also wenn sie es nicht abgeschalten haben, ist es vielleicht sogar bei ihrem Handy möglich. Sie sagen OK Google, oder wenn sie ja die Samsung, glaube ich, haben jetzt ein eigenes, das ist dann Hi Bixby und so weiter. Wenn sie sowas sagen, dann gehen die sofort in den Recording-Modus und sie können dann einfach sagen, dass Informationen abfragen. Ne? Und die haben sich gedacht, okay, das bauen wir jetzt bewusst in unseren Werbespot ein. Und während der Werbespot halt läuft, kommt die Stelle, wo die Person in der Werbung dann sagt, okay, Google, erzähl mir etwas über den Whopper. Ne? Das ist dieser riesige Burger, den Burger King verkauft. Und sofort haben die Handys angefangen und zum Glück sozusagen sind die so programmiert, dass sie bei solchen Fragen auf Wikipedia gehen und dann lesen sie einen Wikipedia-Artikel zu Burger King und zum Whopper vor. Und wie Sie wissen, wird ja Wikipedia von Menschen betreut und man kann dort eine schreiben, was man will. Auch jeden Blödsinn, bis einer der Redakteure, die da freiberuflich sozusagen ihre Zeit investieren, um den Quatsch wieder rauszulöschen, das Ganze wieder rückgängig macht. Aber das dauert natürlich üblicherweise ein paar Stunden. Und jetzt sind Leute, denen diese Burger King-Werbung so auf den Zager gegangen ist, hergegangen und haben den Wikipedia-Artikel so gefälscht, dass dann plötzlich das Handy vorgelesen hat, also der Burger King ist giftig, der Whopper ist giftig, der ist grauslich, Burger King ist überhaupt eine ganz gefährliche Firma und kauft das auf keinen Fall. Burger King ist natürlich nichts anderes übrig geblieben, als diese intelligente Werbung wieder zurückzuziehen. Und das sind immer die Sachen, wo ich sage, das ist ein wunderbarer Strike Back. Es gibt da mittlerweile ganz viele Beispiele, wo verschiedene Produkte, die Firmen auf den Markt bringen wollten, wegen des Protests und des Unbehagens, das die Konsumentinnen und Konsumenten geäußert haben, zurückgezogen wurden, wie zum Beispiel dieser auch so eine Form von einem digitalen Assistenten mit Machine Learning, der die Kinderzimmer überwacht hätte, oder diese tolle Idee, die Google einmal promotet hat, eine kleine Antriebskamera, die man wie eine Brosche irgendwo hinsteckt und die rund um die Uhr Aufnahmen macht und sofort an Google in die Cloud schickt, sodass man sein ganzes Leben dokumentiert hat. Es gibt seitenweise Artikel darüber, wie Menschen das unheimlich toll gefunden haben, aber als dann das Produkt endlich auf den Markt gekommen ist, war es angeblich noch einen halben Tag ausverkauft. Und man geht davon aus, dass das deswegen war, weil Google einfach sozusagen ein bisschen kalte Füße gekriegt hat, dass das einfach nicht mehr durchgeht. Was ich aber dann so spannend finde, ist, dass das gleiche Google diese Geschichte gemacht hat. Sure, give me 1 second. Mhm. Sure, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich fasse es kurz zusammen. Dieses Telefongespräch, das Sie da hören, ist ein digitaler Assistent, den die Firma Google entwickelt hat, und eine echte Dame in einem Hairsalon, also in einem, wie sagt man, Friseursalon. Und dieser digitale Assistent ruft dort an, um einen Friseurtermin für sein Frauchen sozusagen zu vereinbaren. Und es ist wirklich fantastisch, wie normal natürlich dieser digitale Assistent spricht. Und da würde wieder sagen, wenn es nicht dabei stehen würde, glaube ich, in den meisten Fällen würde man nicht in der Lage sein zu erkennen, ob das jetzt wirklich zwei Menschen sind, die schnell untereinander was ausmachen, oder eben so ein digitaler Assistent und ein echter Mensch. Und da gibt es mehrere Beispiele, die hat Google ganz groß bei so einer dieser Entwicklerkonferenzen präsentiert. Und ich meine, die geben Millionen aus, um jedes kleinste Detail da vorzubereiten, wenn dann finally der milliardenschwere CEO auf die Bühne geht und sagt, hey Leute, ich präsentiere euch jetzt das neueste Produkt. 14 Jahre haben wir an Entwicklung da reingesteckt und jetzt ist es endlich soweit. Ne? Und sie haben bei diesem Demo keinen Hinweis eingebaut, dass das eine ein digitaler Assistent ist und das andere ein Mensch. Vielleicht einfach deswegen, weil sie sich gedacht haben, das ist dramaturgisch, kommt es besser rüber. Aber sie haben nicht bedacht, dass kaum war das Demo draußen, war das Internet voll mit Menschen, die sich fürchterlich darüber aufgeregt haben, wie creepy das ist, wie sehr sie das irgendwie terrifying finden, dass man in Zukunft, wenn man angerufen wird, nicht mehr weiß, redet man mit einem Menschen oder einer Maschine. Ne? Natürlich am nächsten Tag ist Google zurückgerudert und hat gesagt, na, das war ja nur ein Demo und in Zukunft wird die Maschine immer am Anfang dazu sagen, dass sie eine Maschine ist. Ich finde es trotzdem spannend, dass sie sagen, in all dieser Zeit, und es war nach all diesen vielen Skandalen, das war nach den Hearings von Mark Zuckerberg vor dem Senat und vor dem Kongress, und trotzdem ist diese Firma, die an so viele Dinge denkt, war nicht in der Lage, daran zu denken. Und ich glaube, das zeigt am stärksten, wie weit weg sozusagen unsere Interessen und das, was wir als Konsumenten, als Menschen, als Bürger für unsere Rechte halten, wie weit entfernt die nach wie vor von vielen dieser Technologiekonzerne sind. Aber das ganz das Nette ist dann wieder, und ich hoffe, man hört es. Es gab dann sofort eine Reihe von unheimlich vielen Klassenbeispielen, wo sie Menschen über das Ganze lustig machen und sozusagen erfundene Dialoge zwischen den Google-Assistenten und echten Menschen gemacht haben und ins Netz gestellt haben. Und das ist einer, wo jetzt der Google-Assistent einer Studentin bei ihren Eltern daheim anruft.
Stefan.
Hello?
Hi, I'm calling on behalf of your daughter Lindsay to say hello.
Oh, that's so nice. Hang on, let me get her father on the phone too. Harold! Lindsay's Google assistant is calling.
Hello?
Hi, Harold. I was just telling Denise that Lindsay wanted to say hello.
Oh, that's great. How is she?
She's doing very well. She recently ordered 2 cookbooks and spent 60% of her average on food delivery service last month.
Oh, see, Harold? I told you she'd start cooking if we just keep telling her how easy it can be.
A sentiment analysis of her recent messages and social posts shows she's grateful for your guidance.
Hey, is she still seeing that Sam? Is it Sam or Stan?
I think it's Dan.
Sam is her boss. Dan is her therapist. Dan is your coworker, Denise.
Oh, yeah, that's right.
She's still dating Corey.
Corey!
She travels to his home most nights and weekends, and they frequently text while apart.
Is there a picture of this Corey character we can see?
There are many photos, but none of his face, unfortunately.
I'll see his dick pic if that's all you got.
Lindsay has been watching Westworld with your HBO Go password. Have
das
you
Ganze
seen it?
Ist im Internet, ich will es mit der ganzen Länge noch vorspielen und viele andere spannende Dinge. Und ich glaube, das sind einfach auch die krassen Sachen, die ich immer wieder inspirierend finde. Wir können uns einfach über das lustig machen. Und lustig machen heißt natürlich auch, dass wir Meinung machen können darüber. Und ich glaube, der entscheidende Punkt daran ist eben, wie können wir in diese Entwicklung eingreifen. Was können wir tun, dass wir die nächsten 50 Jahre nicht einfach wie die sagen, Kaninchen in der Starre verfallen vor lauter Angst, dass irgendwann diese Terminator-Roboter die Weltherrschaft an sich reißen, sondern was können wir tun, damit wir uns so weiterentwickeln, dass wir die Verantwortung für das, was wir jetzt anzetteln, dann, wenn es soweit ist, auch wirklich übernehmen können. Ich glaube, das ist irgendwie der große Auftrag und das versuchen wir mit dem Festival heuer umzusetzen. Es gibt eine Reihe von Symposien, die Themensymposien, die sich mit verschiedenen Aspekten von Aura beschäftigen, sind Freitag und Sonntag. Da geht es sozusagen um Fragility, also um dieses sehr zerbrechliche und empfindliche Gleichgewicht auch zwischen Realität und Simulation. Es geht natürlich auch um die Frage der Risikobereitschaft. Es geht um Fake Responsibility und welche Strategien für Verantwortung und von Verantwortung kann es geben. Es gibt eine Academy of Errors, in der erfolgreiche Akademiker, Wissenschaftler eingeladen werden, nicht über ihre erfolgreichste Arbeit zu sprechen, die sie gerade gemacht haben, sondern über ihre produktivsten Fehler. Bin gespannt, was da rauskommt. Und es gibt natürlich auch dann sozusagen eine Trial and Error Session, wo man einfach auch mit Entwicklern, aber auch mit Künstlern über das sprechen wird. Wie schaut das eigentlich aus in der täglichen Praxis von Kunst, von Wissenschaft und von Wirtschaft? Was ist eigentlich an diesem Prinzip von Trial und Error dran? Und natürlich gibt es auch wieder die verschiedenen Formate rund um den Prix Ars Electronica, künstlerische Vorträge von den Symposien, vielleicht 2 Leute, über die wir sehr froh sind, dass wir sie heuer bekommen haben. Also vielleicht für sagen die Local Heroes den Eröffnungsvortrag wird der Professor Macher machen, sozusagen einen Aufriss der Kulturgeschichte des Irrtums. Ich bin schon ganz gespannt. Und dann wird die Meredith Prosar, eine Journalistin und Professorin an der New York University, über ihr neuestes Buch berichten, Artificial Unintelligence. Und sie hat ein sehr wirklich tolles Buch geschrieben über den sogenannten Techno-Chauvinismus unserer Zeit und hat es geschichtlich auch analysiert, dass wir dazu neigen, Menschen, die brillante Wissenschaftler oder große Künstler sind, immer zu entschuldigen. sagt, er war ein richtiges Arschloch, aber er war gar so ein guter Mathematiker oder so ein guter Künstler oder sonst irgendwas. Und da zeigt sie viele Beispiele, also bis natürlich zu den Leuten, die sie als Wissenschaftler zum Beispiel auch diktatorischen Regimen oder die für die Nazis oder für die Atombombe gearbeitet haben, aber er war so ein großartiger Wissenschaftler. Und sie leitet dann her, dass wir sozusagen diese Ehrfurcht vor der großen wissenschaftlichen, geistigen Leistung jetzt auch auf die Technologie übertragen. Und deswegen zum Beispiel auch so unreflektiert nach wie vor bereit sind, die ganze Schweinerei von Facebook, Google, Amazon und Co. zu akzeptieren. Weil es ist ja so gut, dass wir es haben. Ich brauche ja mein Google Maps, damit ich mich irgendwie orientieren kann. Ich brauche mein Facebook, damit ich kommunizieren kann. Und sozusagen, weil das so wichtig ist, entschuldigen wir immer auch die Fehler. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt sozusagen auch in der Aufklärung, die man jetzt leisten muss. Und dann gibt es einen tollen Biologen von der ETH Zürich, der aber über ganz was anderes reden wird als über Biologie, nämlich der hat ein unheimlich tolles System entwickelt auch für the right to a copy. Wie könnte das funktionieren, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger dass ein System ist, mit dem wir ständig einsehen können, welche Daten sind über uns gespeichert und dort dann freigeben können und sagen, okay, die Daten dürfen für die und die Zwecke genutzt werden und die nicht. Und es scheint am ersten Blick recht kompliziert zu sein, aber wenn man sich anschaut, was wir sonst alles technisch lösen und leisten, dann ist es eigentlich wirklich nur eine Frage, dass man es sozusagen politisch durchsetzt und dass man es den Firmen dann sozusagen als mögliches zukünftiges Regelwerk auch überantwortet. Es wird natürlich dieses Thema der Innovationskultur eine wichtige Geschichte sein. Wir machen heuer auch ein Innovationsforum gemeinsam mit der Wirtschaftskammer. Das ist für uns deswegen interessant, weil wir ja nicht immer nur sozusagen zu uns das Gleiche reden wollen. Und wenn ich jetzt irgendwie diese schönen KMUs und die Wirtschaftstreibenden in Oberösterreich einmal ansprechen will und sage, hey Leute, da geht es nicht nur um Technik bei dieser digitalen Revolution. Da geht es um kulturelle, gesellschaftliche Fragen. Da muss man sich Regelwerke überlegen. Da muss man schon langsam kapieren, dass ja da Menschen involviert sind. Wenn ich das als Ars Electronica mache, ist meine Reichweite sehr begrenzt. Wenn wir das mit der Wirtschaftskammer machen, hoffen wir, dass wir wesentlich weiter vordringen können. Natürlich wird es auch die richtigen Hardcore-Themen und Workshops und so weiter geben, Internet der Dinge, aber auch hier, wie man im Untertitel sieht, Trust in Invisible Agents. Also wie immer geht es bei allen Themen bei uns um diese Frage, sagen, wie stehen wir als Menschen dazu. Ausstellungen, ich glaube, ich brauche noch eine Stunde, um die ganzen Ausstellungen alle aufzuführen. Ich habe schon gesagt, wir sind nicht nur in der Post-City, sondern in vielen anderen Bereichen. Es gibt wirklich ganz tolle Projekte, aber die sieht man ja alle auf der Internetseite auch. Wir sind im OK, im Ursulinenzentrum, im Ursulinenhof wieder mit im Kultur. Zentrum, so heißt es, nicht? Ja. Mit den Pri-Ars Electronica, heuer total spannend, also wir haben das wirklich, wir nennen das heuer the year of the communities. In ganz vielen Kategorien sind plötzlich Community-Projekte ausgezeichnet worden und es ist total spannend, da sich anzuschauen, wie die Idee der Interaktion, Interactive Art ist ja beim Pri-Ars Electronica 1990 zum ersten Mal prämiert worden. Und es war die Zeit, da war das ganze Thema, wie kann ein Mensch mit einem Computersystem kommunizieren. Das war, da hat man dann vor einer Kamera herumgewackelt und dann ist irgendwas am Bildschirm passiert und das war natürlich großartig, weil plötzlich sozusagen kommuniziere ich mit dem, der reagiert auf mich, ich kann wieder drauf reagieren. Und es ist total spannend, wie aus dieser eine Person, ein Computer-Interaktion jetzt natürlich das geworden ist, sozusagen eine ganze Gesellschaft interagiert mit einem großen vernetzten System. Und das wird da in diesen Projekten sich sehr gut auch zeigen. Die Profis finden ihr ganze Information über Computeranimation und Game Development im Animation Festival, das wir in Kooperation mit Hagenberg machen. Wer sich für Theater und digitale Medien interessiert, wird seine Veranstaltungen vorfinden. Fashion und Technology, also das in Linz hier mittlerweile super etabliertes Thema, wird mit der Kunstuni Linz gemeinsam gemacht, spezielle Musikprogramme am Samstag oder Montag mit der Bruckner Uni. Wir haben als Featured Artist Herr Elisabeth Schimana die wunderbare Porträtserie über 10 Pionierinnen der elektronischen Kunst gemacht hat und es jetzt in einer Ausstellung und Performance-Serie in der ganzen Festivalwoche im Lendhaus geformt hat. Es gibt wieder dieses Campus, dieses Universitätsprogramm. Ich habe schon gesagt, 20 Universitäten werden heuer daran teilnehmen. Natürlich allen voran wieder Interface Cultures und einige andere Abteilungen der Linzer Kunstuni. Die Stadtwerkstatt macht ein Programm, bei Memphis gibt es eine Kooperation, das Salzamt wird bei uns bespielt. Die Sachen überspringe ich jetzt einfach. Die Gastuniversität kommt heuer aus Kanada. Und es gibt natürlich eine riesige, lange Liste an tollen Konzerten. Das Opening-Konzert, Martin Messier, ein ganz faszinierender kanadischer Multimedia-Komponist und Künstler, ist eine nur von ganz vielen Performances. Und es gibt das, was bei uns im internen Jargon immer Kroko und Moko heißt. Und jetzt könnt ihr fragen, wer weiß, was Kroko ist? Nein, eben nicht. Bei uns ist es die große Konzertnacht. Das und das Montagskonzert, die große Konzertnacht, ist diese wunderbare Tradition mit dem Brucknerorchester. Jetzt zum zweiten Mal unter Markus Boschner die Symphonie Fantastique vom Hector Berlioz wird in einer wunderbaren musikalischen Interpretation mit Robotern, mit Maschinen, mit Tänzern, mit Licht, mit Computervisualisierungen aufgeführt und ist sozusagen das Herzstück einer Konzertnacht, die von 18.30 Uhr bis Mitternacht geht und wir sagen fast schon auch in bewährter Weise wird das Montagskonzert ein Klavierabend sein mit Maki Namekawa und Dennis Russell Davis, mit Philipp Glass, Steve Reich und Maurice Ravel. Und natürlich gibt es auch heuer wieder Create Your World, das wunderbare große Festival im Festival für die junge Generation und vor allem für sehr viele lokale Initiativen. Und das, was ich einfach großartig finde, ist, dass man bei all dem, was wir wirklich an sehr experimentellen, künstlerischen, wissenschaftlichen Dingen machen, ist das auch eben als Resultat der Postcity als Veranstaltungsort. Wir auch zum Beispiel eine große, zum dritten Mal eine Lehrer- und Lehrerinnenkonferenz am Donnerstag hosten können, dass die Flüchtlingshelferinnenkonferenz wieder den ganzen Samstag auch den großen Konferenzraum und viele andere Örtlichkeiten bespielen wird. Und es gibt auch so tolle Dinge, wie am Samstag gibt es einen eigenen Talk über Innovationen und neue Technologien im Rettungswesen, wo es sozusagen darum geht, wie die ganzen Blaulichtorganisationen mit der Digitalisierung, der digitalen Transformation umgehen. Und da wird es sehr coole Dinge auch geben, so Wettbewerbe, welcher Feuerwehrler kann am besten mit Gehirnsteuerung diesen neuen Prototypen von Rosenbauer steuern und man kann dann selber ausprobieren, eine Feuerwehrspritze, sagen nur mit Gedankensteuerung. Also das vielleicht sozusagen auch wieder als Beispiel dafür, dass wir, glaube ich, ganz Gutes schaffen hier in Linz, sozusagen diese Brücke auch wieder zur Realität zu schlagen und ich hoffe, ich habe jetzt Ihre Aufmerksamkeit nicht überstrapaziert und Sie haben noch Energie, dann am 5. September auch zur Ars Electronica zu kommen als Besucher unseres Festivals. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit einmal und für die Möglichkeit, es zu präsentieren. Danke schön.
Vielen Dank, Gerfried, für dein brennendes Eintauchen ins Thema und also für das Begeistern zum Festival. Ich glaube, wer sich jetzt nicht den 6. bis 10. 9. frei hält, freischaufelt oder Urlaub nimmt.
Ja. Silvi, ich habe 5 davor halt dazu gesagt, weiß nämlich, am 5. am Mittwoch gibt es ab 18 Uhr wieder diesen schönen Eröffnungsrundgang von Lentos über die Kunstuni zum AEC mit dann sozusagen Ausklang am Main Deck mit den Projekten von der Stadtwerkstatt. Also der Mittwoch sozusagen der Vorabend des Festivals ist, wir sagen immer ganz salopp sozusagen der Local Heroes Day, wo es wirklich vor allem um die Beiträge und Projekte geht, die aus Linz von Linzer Künstlerinnen und Künstlern auch kommen.
Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Gibt's Fragen? Genau. Bitte Mikrofon kommt, weil wir nehmen ja auf, dass es drauf ist. Genau. Ja, danke. Tada.
Ja, vielen Dank, man hört mich ja. Was mich natürlich ganz besonders interessiert, diese Sensibilität. Wir haben jetzt so viel gehört von Innovation und alles, was Neues. Ich darf vielleicht einmal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, nämlich in Bezug auf Error und Imperfection. Circa 18 Jahre zurück. Die meisten von uns erinnern, können sich noch sehr, sehr gut erinnern, an den 31. Dezember 1999. Die meisten von uns, die im Berufsleben waren, haben uns in die Hosen gemacht, weil was wir alles an Backups und sonstige Sachen und Befürchtungen gehabt haben, gehen die Banken ein, stürzen die Flugzeuge ab, geht irgendein Atommeiler los. Das war damals schon unglaublich sensibel und zwar auf der ganzen Welt. Die Furcht war nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Jetzt meine Frage, wie würde das heute aussehen, 18 Jahre später? Punkt 1, würde die ähnliche Sensibilisierung oder die Angst der Menschen vor diesen Fehlern nach wie vor bestehen? Und zum anderen, zweite Frage, wie könnte zum Beispiel jetzt, wenn ich mir ansehe, die ganzen Lagerhallen mit diesen Computern, die ja enorm Strom verbrauchen, was wäre, wenn hier die Stromzufuhr, und zwar jetzt massiv, jetzt nicht lokal für eine kleine Sache, sondern wirklich ganz, ganz groß, wie würde sich das auswirken auf unser aller Leben?
Ja, also also ich kann da eh nur das wiedergeben, was glaube ich die üblichen Szenarien sind. Der Stromausfall, sozusagen ein globaler Stromausfall, oder reicht ja sozusagen, dass er in den Zentren passiert, wo die meisten dieser Serverfarmen stehen und dieser Netzwerkknoten, wäre natürlich verheerend, weil in dem Moment unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen würde. Der ganze Finanzmarkt, der ja, ich meine, das sehen wir ja bei jedem kleinen sozusagen Anflug einer Verkühlung schon unheimliche Auswirkungen auch zeitigt, nämlich nicht nur für die Finanzwirtschaft selbst, sondern bis auf jeden Einzelnen von uns, ist total abhängig von der Geschwindigkeit dieser Transaktionen. Wenn wir hin und wieder noch in Fernsehsendungen so Börsenfloors sehen, nicht, wo irgendwelche Börsianer sie zuschreien, die sind alle nur mehr aus sentimentaler Dekoration. Also die braucht man alle nicht. Das ist nur, weil das halt sozusagen das Bild ist, das man gern hat. In Wirklichkeit wird das alles längst in Millisekunden von Dingen gemacht. Und so weiter und so fort. Unsere Stromversorgung, alle Infrastrukturen werden darüber gesteuert. Also da ist natürlich eine Abhängigkeit entstanden, die ist enorm. Und da kann man jetzt also stundenlang darüber spekulieren, was das irgendwie ist. Ne? Das ist dann natürlich auch manchmal, sage ich sagen, ein bisschen dieser wohlige Grusel, der aufsteigt so und von dem sich Hollywood gut ernährt und diese ganzen tollen Science-Fiction-Filme, die immer von so einem Katastrophenszenario ausgehen. Und vielleicht ist es auch eine Eigenheit sozusagen der Kunst oder des künstlerischen Arbeiten, sich mit solchen Extremsituationen zu beschäftigen. Nicht? Und das wird ja nicht nur in der Unterhaltungskunst gemacht, sondern auch von sehr viel experimentellen oder ernsthaften Künstlern. Was die Sensibilität anbelangt, kann man da irgendwie kaputt machen jetzt dafür. Also nicht entscheiden. Glaube ich, dass unsere Sensibilität stärker geworden ist. Ich meine, wir haben auf der einen Seite viele Beispiele, dass zumindest unser Awareness, also das Bewusstsein, wie wichtig die Systeme sind, das Bewusstsein dafür eben rund um so die Frage der Privatsphäre. Ne? Ich habe da dieser Tage ein schönes Beispiel erlebt, wo ich beim Vortrag plötzlich mit ganz vielen Menschen konfrontiert war aus Oberösterreich, die das schon über sich ergehen haben lassen müssen, dass ein Smart Meter bei ihnen installiert wird. Anscheinend sieht die Energie AG das so richtig mit voller Propaganda durch. Und es ist ja wirklich eine beschissene Situation, nicht? Weil rein gesetzlich hat jeder von uns die Möglichkeit eines Opt-outs, ist ja jetzt vor allem durch die neue Datenschutzverordnung und so weiter noch einmal unterstützt. Gleichzeitig haben die Energieversorger aber EU-weit bestimmte Vorgaben, wie viel Prozent an Flächendeckung sie für diese Smart Meters kriegen müssen. Und da zu sehen, sozusagen, wie Menschen plötzlich von besorgt bis zur Paranoia spürt sich das ganze Spektrum.
Kannst du kurz sagen, was das ist?
Also Smart Meter sind Stromzähler, die nicht mehr einmal im Jahr oder sowas von Kontrolleur abgelesen werden oder mittlerweile fünft das eh selber aus und hin und wieder kommt wer kontrollieren, sondern wo ein Modem eingebaut ist, also die sind, die schicken den Stromverbrauch sozusagen in bestimmten Takt, der technisch festlegbar, an den Energieversorger. Das heißt, die Energie AG oder die Linz AG oder wer immer weiß ständig oder kann ständig nachschauen, wie viel Strom sie verbrauchen. Das hat natürlich unheimlich viele Vorteile, weil es die Grundlage dafür ist, den Stromverbrauch intelligenter zu managen. Das ist dann Smart Home und Smart City. Aber es ist natürlich gleichzeitig eine Geschichte, dass du schon wieder ein kleines Wächterlein bei dir zu Hause installiert hast. Und zwar nicht eins, das sie selber ausschalten kann. Weil da kann ich nur immer hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr, man, da kann ich nicht einmal mehr die Batterie ausbauen, ich habe ja mittlerweile auch schon so eins, aber ich kann sozusagen übers Knie brechen und dann ist er Ruhe. Ne? Den Smart Meter von der Energie AG oder Linz AG, wenn ich da nur die Plomben aufmache, bin ich schon ein Kriminell. Ne? Das heißt, es ist ein Horchposten für den Stromverbrauch, der einem mehr oder weniger zwangsverordnet wird. Und das jetzt sozusagen in einer noch funktionierenden Demokratie in Österreich. Ne? Und die Frage jetzt sozusagen, wovor haben die Menschen Angst dabei? Ne? Natürlich, ich glaube, die größte Angst entsteht, weil nicht aufgeklärt wird, weil wir keine Erfahrung bisher mit einem vernünftigen Umgang mit Datenübertragung, Datennutzung, Datenauswertung haben. Wir haben das gesehen, wie älter die Diskussion war. Ich meine, man muss das ganz offen sagen, also Gesundheitsdaten der Bevölkerung, der Wissenschaft und Forschung zur Verfügung zu stellen, auch wenn es kommerziell industriebetriebene Forschung ist an sich was extrem Gutes, weil es die einzige Voraussetzung dafür ist, dass wir diese Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, um weiterzukommen. Aber sozusagen das große Frage oder Rufzeichen ist, unter welchen Bedingungen? Und dafür hat die Regierung bisher keine Antwort und jetzt schon gar nicht, weil jetzt braucht man eh nicht mehr zuhören, jetzt gibt es keine Begutachtungen mehr, jetzt fahren wir einfach drüber und es wird am nächsten Tag irgendwie dann verabschiedet. Und das ist natürlich eine unselige sozusagen Kombination jetzt, weil Menschen vor etwas Angst haben, diffuse Angst und dann wird es sozusagen noch zwangsverordnet. Nicht? Also da ist schon eine Sensibilität gestiegen, aber reicht es sozusagen aus? Ich glaube, man muss noch viel mehr zündeln. Das ist das, was ich auch immer versuche. Also das Einzige, was man dann Leuten empfehlen kann, ist, schreibt Leserbriefe, protestiert dagegen, tut euch zusammen. Also da waren in dem Vortrag waren dann plötzlich 5 Leute, die alle das Gleiche formuliert haben. Und ich habe in meiner Gutgläubigkeit gesagt, naja, aber man kann das ja, man ist ja jetzt verpflichtet. Und 4 haben sozusagen Stein und Bein geschworen, ihnen ist gesagt worden, sie müssen das nehmen. Ne? Und nur eine Person war dabei, die gesagt hat, nein, sie hat es über den Konsumentenschutz geschafft, sozusagen das irgendwie abzuwehren. Ne? Für mich ist das eins dieser Beispiele, egal wie wir das machen, wenn wir uns nicht auf die Hinterfüße stellen oder Vorderfüße oder was auch immer, auf die Füße stellen, dann wird es weiter einfach so weitergehen. Es ist unser, und zwar nicht sozusagen im Sinne von Protest und Widerstand, sondern ich sehe das wirklich im Sinne unserer Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger, dass wir da hergehen und sagen, hey Leute, so kann es nicht weitergehen. Weil das ist ja umgekehrt auch die große Chance, die wir in Europa hätten. Wir haben ein sehr hohes Bewusstsein und eine sehr hohe Sensibilität als Gesellschaft für diese Werte des Menschen, des Einzelnen. Jetzt nicht einfach drüber zu fahren, wie es in den USA aus wirtschaftlichen Gründen gemacht wird oder in China halt, wo das autoritär von der Regierung verabschiedet wird, sondern einen Weg zu finden, der in einem demokratischen Prozess es uns möglich macht, zu sagen, okay, da sind Vorteile dahinter, da gibt es Notwendigkeiten dafür, so wie wir das in allen anderen Bereichen auch machen. wir machen Eingeständnisse oder Einschränkungen, Zugeständnisse an unsere Freiheit in ganz vielen Dingen, weil wir wissen, dass wir gesamtgesellschaftlich davon profitieren und weil wir zumindest nach wie vor vertrauen können darauf, dass der Staat uns nichts Böses will und uns nicht schaden wird dabei. Und das ist etwas, was sozusagen in der Digitaltechnologie natürlich noch überhaupt nicht entwickelt ist.
Thomas. Ja, erstmal danke für den spannenden Vortrag. Ich möchte an das Fragezeichen anschließen, das Sie vorhin erwähnt haben und auch an die ganzen Punkte bezüglich Verantwortlichkeit, wie wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der neuen Technologien umgehen können. Vor dem Hintergrund, weil ich auch Mitglied bin im Organisationsteam, fand ich es etwas irritierend und schade, dass Sie eine Komponente des AIC-Festivals gar nicht erwähnt haben, nämlich das Symposium zum Thema politische Bildung, das zum dritten Mal in Kooperation zwischen AIC, AK und Pädagogische Hochschule Oberösterreich stattfindet. Diesmal zum Schwerpunkt Peer Education, Peer Learning. Und ich denke, dass Bildung gerade im Hinblick auf die zentralen Fragen, die Sie gestellt haben, für die Zukunft von ganz wesentlicher Bedeutung ist. Denn Verantwortlichkeit, Verantwortung, Medienmündigkeit und so weiter, die fallen ja nicht einfach vom Himmel. Die müssen irgendwo herkommen. Und da erscheint mir der Faktor Bildung von ganz grundlegender und wesentlicher Bedeutung. Deshalb auch diese Komponente Symposium politische Bildung im Rahmen des AIC-Festivals.
Danke für die ausführlichere Erwähnung jetzt. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Projekt für uns, das auch zum dritten Mal heuer stattfindet. Ich habe es am Schluss, das ist sozusagen diese Lehrerinnenkonferenz, die bei den Projekten, die sozusagen wirklich über das Festival hinausgehen, die ich da leider nur mehr sehr kurz erwähnen konnte, aber das ist natürlich völlig richtig, was Sie sagen, und wir sind sehr froh, dass wir diese Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule zum dritten Mal auch ermöglichen können.
Ich möchte ganz kurz auf die Smart Meter. Die Smart Meter werden heimlich eingebaut, ohne dass du, sag ich mal, mit unterschreiben musst. Und andererseits jetzt bei der Datenschutzverordnung, die neue, da flattert, also wenn du irgendwo Einladungen, irgendwie Programme haben möchtest, etc., dann musst du jetzt immer, sag ich, unterschreiben und zustimmen. Und das ist, finde ich, eine total linke Sache mit den Smart Meters oder was sonst noch ist. Also einiges kommt klammheimlich, wo die Bevölkerung nicht eingeweiht wird. Und dann hast du das plötzlich, ohne dass du zustimmen konntest oder sonst was. Und die Datenschutzverordnung, die jetzt greift, ja, bei jedem, ob das Stifterhaus oder Kepler-Salon, musst du einfach was unterschreiben. Und das finde ich hinters Licht führen der Bevölkerung. Und so wie du gesagt hast, wirklich, dass man sagt, okay, jetzt, man muss achtsam sein und andere aufrütteln.
Und das ist so dumm, nicht? Weil so viel Porzellan damit wieder zerschlagen wird. Also wenn man das ein bisschen intelligenter machen würde, genauso diese Geschichte mit den Elga-Daten, ne? Wenn man das irgendwie intelligent gemacht hätte, wenn man irgendwie als Regierung hergeht und sagt, wir verordnen nicht nur, dass Daten irgendwo verwertet werden, sondern wir binden die Bevölkerung ein und man installiert sowas wie zum Beispiel ein Hygieneamt für digitale Daten. Ich meine, es ist völlig klar, jeder, der in der Gastronomie arbeitet, weiß, wie mühsam das ist mit diesen ganzen Hygieneinspektoren und welche Auflagen man alle erfüllen muss, um irgendwo einen Würstelstand, ein Restaurant oder sonst was zu betreiben. Aus gutem Grund. Und das hat für alle einen Vorteil, weil wir sozusagen ein vertrauensvolles Geschäftsmodell und Ökosystem für unsere Ernährung haben. Das war vor 30 Jahren noch ganz anders, da zum Beispiel auch mit der ganzen Frage, wie gesund oder vergiftet sind Dinge. Mittlerweile haben wir eine, im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, ja wirklich wunderbare Situation mit den ganzen Biogütesiegeln und sonst irgendwas. Sicher noch immer alles nicht 100% perfekt, aber ich meine, es hat immerhin eine politische Bewegung wie die Grünen gebraucht, um das durchzusetzen. Aber ohne sozusagen Menschen, die angefangen haben, da sozusagen am Baum zu rütteln und ohne, dass daraus auch eine politische Bewegung geworden ist, wird man wahrscheinlich noch immer einfach jeden Dreck irgendwie verbockt serviert kriegen und nicht wissen, was irgendwie drinnen ist. Ne? Und ich glaube, es geht nicht darum, dass man das nicht machen soll, dass man nicht Daten sammeln soll. Ich meine, das ist die Grundlage sozusagen dieser modernen Zeit auch. Aber man muss es in einer fairen Weise machen. Nicht? Und das ist ja bei der Datengrundverordnung, da gibt es ja diese frühen Ausregeln, dass sozusagen, wenn es für ein größeres Interesse ist, dann ist ja sofort wieder gibt's alle Ausnahmeregeln. Nicht? Und natürlich ist die Energieversorgung ein übergeordnetes Interesse, eh klar. Nicht? Aber dass das sozusagen keine gute Stimmung macht. Und das war eben bei der Veranstaltung so spannend, weil das waren sozusagen jetzt nicht Leute, wie man sie im Kepler-Salon erwartet, die ein sehr kritisches Bewusstsein für das haben, was in der Gesellschaft vor sich geht, sondern das waren ganz andere Leute, wo mich das eigentlich gewundert hat, dass das dort auch so stark auf Kritik und auf Widerstand stößt.
Mhm. Zwei Wortmeldungen haben wir noch.
Punkt 1 zur Datenschutzgrundverordnung und Smart Meter. Ich finde das interessant. Ich glaube, das wird genauso werden, wie Sie gesagt haben, mit dem Fairtrade oder ökologisch. Es liegt am Ende immer wieder am Konsumenten, welche Güte er dann nachher kaufen wird, die intelligent sind. Weil der Smart Meter, ich weiß nicht, der kann vielleicht Verbräuche ablesen und kann das aber noch nicht zuordnen. Also ich glaube, es wird wieder beim Konsumenten liegen, für welche Produkte er sich entscheidet. Ich habe total spannend das Bild gefunden von der Welt mit den ganzen Spots. Ja. Man sieht diese globale Vernetzung. Ich habe es spannend gefunden zu hören, in welchen Ländern eine sehr hohe Dichte an Internetnutzung ist und eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik. In der Volkswirtschaft gibt es das ganze Thema der komparativen Vorteile, Spezialisierungen, regionale Spezialisierungen. Sind das auch erste Indikatoren, wo man sagt, okay, da verändert sich einfach auch global was, was diese Kompetenzen, digitalen Entwicklungskompetenzen anbelangt und damit auch Spezialisierungsmöglichkeiten? Und was bedeutet das für uns jetzt in Europa, für Linz, um einfach hier in der Zukunft den Kindern und ein lebenswertes Leben bieten zu können? Vielen Dank.
Ja, wenn ich das alles beantworten könnte, dann hätte meine Arbeitsstunde wahrscheinlich viele tausend Euro kosten und ich würde irgendwie Spitzenberater sein. Die Frage ist sozusagen, was wirklich aus diesen Veränderungen abzuleiten ist, ne? Und wie weit das, was wir uns jetzt sozusagen da auch vorstellen können drunter. Und es gibt ja viele Berichte und Studien über sozusagen eine Kreativwirtschaftsszene, zum Beispiel in Nigeria, ne? Also in Abuja und in Lagos, in den zwei großen Städten. Das ist wirklich enorm, was da an sozusagen Youngsters, die einfach mit relativ wenig Technologie, weil sie halt am Internet angeschlossen sind und ein bisschen ein brauchbareres Smartphone oder ein Laptop haben, die Apps entwickeln und durchaus auch weltweit verkaufen. Also das sind nicht nur die, die ihr Zeit damit verbringen, mir immer diese Mails zu schicken, dass ich wieder 50 Millionen in der Lotterie gewonnen habe oder 20 Millionen kassieren könnte, wenn ich der Generalswitwe irgendwie hilft, das Geld rauszukriegen, sondern da entsteht eine Wertschöpfung. Und wenn man jetzt im gleichen Atemzug daran denkt, dass die größte Knappheit, die wir in Mitteleuropa im Moment haben, und ich glaube, das ist nicht nur unser Bereich, da sind Expertinnen und Experten, Fachkräfte, Programmierer, Entwickler und Leute, die vor allem über das noch hinaus können. Nicht? Also sagen, der technisch versierte Entwickler ist ja schon lange nicht mehr das Ende der Fahnenstange. Wir brauchen ja vielmehr die Leute, die dann auch die kreativen und cleveren Ideen haben. Sozusagen aus unserer Not und dem sozusagen Überfluss, wenn man das ganz mit einem schlimmen Wort sozusagen da bezeichnet, an Kreativität und dem Bedürfnis und dem Hunger, sich irgendwie eine Arbeit zu verschaffen, was zu tun, der in diesen Ländern passiert, da kann schon sehr schnell sozusagen eine Veränderung losgetreten werden, die dann fast einen Lawinencharakter hat. Wir machen im Moment gerade ein Projekt mit ein paar jungen Entwicklern in Abuja, also in der Hauptstadt von Nigeria, sagen wir, ein kleines Ars Electronica Labor dort unten. Und das ist natürlich unheimlich spannend, weil sie sagen, mit dem Geld, mit dem wir bei uns nicht einmal eine Woche auskommen für ein Projekt, haben wir unten ein ganzes Jahr lang ein Projekt finanzieren können, inklusive der Kosten für die Räumlichkeit, Equipment und einer Person, die diese Räumlichkeiten betreut. Ne? Und das sind dann natürlich schon andere Maßstäbe, die natürlich auch dazu, also ob das jetzt in die Richtung geht, dass wir sagen, da unter die Räder kommen als der alte Kontinent, wie der Bush, glaube ich, noch gesagt hat, ne, zu den Europäern, oder ob das jetzt sozusagen die tolle Chance wird für diese Länder sozusagen in einer postkolonialen Zeit sich zu emanzipieren und mächtig zu werden oder ob sie genauso wieder abkassiert werden. Ich glaube da, also ich habe zumindest nicht genug Einblick in diese Entwicklungen, um da eine Prognose abzugeben.
Herr Letzte,
ja, noch einen Kommentar zu Ihrem Beispiel vom Flüchtlingslager in Jordanien mit dem Iris-Scan. Eine Gruppe oberösterreichischer Unternehmen, die sich mit dem Thema Blockchain auseinandersetzt und ihren Zukunftsmöglichkeiten, hat den IT-Spezialisten von diesem Projekt gerade vor 2 Monaten eingeladen gehabt nach Linz, den Jörg Blumtritt. Und was für uns spannend dabei war zu erfahren, vorher war der Schwund an Lebensmitteln, das heißt, die nicht dort gelandet sind, wo sie landen hätten sollen, 60%.
Ja.
60% nach Einführung und jede einzelne Buchung wird auch in einer Blockchain hinterlegt, nahezu null. Und auch die Wirtschaftsprüfung erspart man sich mittlerweile, weil die gesamte Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung auch über dieses System vollautomatisch mitläuft.
Genau.
Also wirklich an
und die englische Firma, die das zur Verfügung stellt, verdient da ganz gut.
Na klar.
Die verdient an dem, was ja in Ordnung ist.
Ja. Und eins der ersten realisierten Projekte, die auch über die Blockchain laufen, also auch für oberösterreichische Industriebetriebe war das ein interessantes Beispiel. Meine Frage, wo sehen Sie Richtung Blockchain Zukunftschancen, speziell auch in Richtung Internet der Dinge?
Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Blockchain, so wie wir es jetzt haben, schon das Ende der Fahnenstange ist und gut genug implementierbar ist, dass sie all das einlösen kann, was man Erwartungen hat. Also bei Blockchain, für die, die es nicht so genau kennen, geht es um eine Art Buchhaltungssystem, eine Buchführung im Internet, wo sagen, alle Transaktionen, die man im Internet macht oder die man über Netzwerk macht, mit eindeutigen Schlüsseln identifiziert werden und damit ist ganz eine klare Rechtssicherheit für Transaktionen im Internet auch möglich. Und das ist natürlich die Grundlage dafür, dass ganz viele der Dinge, die jetzt als Vision, wie das, ob es heißt das Internet der Dinge oder Industrie 4.0, nicht, wenn zwei Computer untereinander Geschäft machen sollen und abwickeln sollen. Nicht? Die eine Maschine kommt drauf, scheiße, mir gängen die Beilagscheiben aus und dann erleichtert nicht mehr ein Alarmlamperl auf und irgendwer geht hin und sagt, Beilagscheiben fehlen, muss ich bestellen gehen, der geht zum Einkauf und so weiter, sondern die Maschine, der Computer der Maschine, die den Mangel feststellt, schickt sofort die Bestellung, macht vielleicht sogar eine kleine digitale Ausschreibung und sagt, hey Leute, wer kann mir bis übermorgen zum besten Preis die und die Komponenten liefern? Und die Maschinen machen sich das untereinander aus. Großartige Geschichte, erfordert aber natürlich auch, dass es eine eindeutige Nachvollziehbarkeit einfach dieser Transaktion gibt, damit sozusagen die Vertragsfähigkeit von Maschinen überhaupt herstellbar ist. Und das auch in Verbindung mit der dann sozusagen vielleicht ein bisschen zu idealistischen Hoffnung, dass das ja alles dann dezentral und peer-to-peer passiert, weil das ist genau das, was wir über das Internet vor 30 Jahren gesagt haben. Das Tolle am Internet ist, das wird nie wer unter Kontrolle kriegen können, weil das ist ja alles so vernetzt. Ne? Es gibt nichts, was du also nicht unter Kontrolle kriegen kannst, wenn du genug Ressourcen bündelst und zentralisierst. Und es gibt ja irgendwie, glaube ich, wenn man 10% der Blockchain-Aktionen irgendwie sagen, in eine Hand kriegt, dann reicht es aus, um die Blockchain angeblich auch zu korrumpieren. Im Moment alles die Probleme noch mit relativ hoher Rechenleistung, mit relativ hohem Stromverbrauch, das sind alles Dinge, die sie alle lösen werden. Überhaupt keine Frage, nicht? Weil, ich meine, wenn man zurückgeht, oder was weiß ich, am Anfang, die ersten Transistoren waren so groß wie ein Kaffeehäfer, nicht? Und jetzt haben wir Milliarden von Transistoren auf einen Quadratmillimeter und auch der Stromverbrauch, ich glaube, das ist alles lösbar, aber ob das jetzt schon sozusagen in dem System drinnen ist oder ob da noch ein paar Iterationsschleifen kommen müssen, ich glaube eher, dass es noch ein paar Schleifen braucht und dass jetzt auf diese Systeme zu sehr zu setzen und schon zu investieren, wichtig ist für den Pioniergeist, aber schon eine extrem riskante Sache ist. Aber nicht, also es ist deswegen nicht zu vermeiden, weil wir es dringend brauchen. Und zum Syrien, also zum Jordanien-Beispiel noch einmal, danke, dass Sie das genauer ausgeführt haben. Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist eine Geschichte, wo eigentlich nur Vorteile dabei sind. Weil die Einführung dieses Systems wirklich enorme Vorteile gebracht hat und in dem Sinn niemanden schadet. außer dieser kleinen Frage, die sich sofort das Unbehagen sozusagen einschleicht, was geht's denn, wie geht's den Menschen, die dem ausgesetzt sind? Was passiert, wenn ich eben nicht selbst diese Freiheit habe, und dazu gehört natürlich auch die ökonomische Situation, zu entscheiden, ob ich mich so einem System aussetze oder nicht. Und am Ende steht für mich dabei natürlich immer diese Frage der Menschenwürde. Ne? Wie sehr schätzen, wie ist unsere Wertschätzung überhaupt für den Menschen, für den anderen? Und das ist vielleicht so als Abschluss für mich dann zu dem Thema, weil Error, wenn man wieder von dem am Beginn ausgeht, ist die Abweichung von der Norm. Und es stellt sich natürlich die Frage, von welcher Norm? Und sofort stellt sich die Frage, wie viel dessen, was wir als menschliche Leistung, als Kultur, als Zivilisation betrachten, würde es gar nicht geben, wenn Menschen immer nach Norm gehandelt hätten. Wenn Menschen immer nur nach Norm ausgesucht, ausgewählt oder vielleicht überhaupt sozusagen ins Leben gebracht worden wären. Also all diese Fragen der Normierung, die jetzt so stark aufkommen, sind, glaube ich, gefährlicher als die Technologie selbst. Und es ist nie die Technologie, die die Lösungen bringt, aber es ist auch nicht die Technologie, die der Feind ist oder das Schädliche ist, sondern es ist immer das, was wir daraus machen. Schönes Schlusswort.
Wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Gerfried Stocker. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Wir haben auch nächste Woche noch einen letzten Salon auf dem Salonschiff Florentine. Den Wortlaut des Salons habe ich leider nicht mehr im Kopf behalten. Das ist vielleicht ein Fehler, aber es ist sicher kein Fehler, dorthin zu kommen. Denn dann haben wir Sommerpause und ab Schulbeginn sind wir wieder, das neue Programm wird sozusagen Ende August publiziert werden. Danke für heute. Sie können noch bis 22 Uhr hier bleiben.